Herzlich willkommen und hallo beim aktuellen Heimtier-Podcast und Heimtier-TV. Hallo Gabi.
Hallo Stefan, hallo zusammen.
Schön, dass ihr wieder reingeklickt und reingeschaltet habt. Und ja, wir haben heute für euch eine spannende neue Themenwelt dabei. Und da geht es um kleine und große Rassen. Und die Headline ist Wahre Größe bester Freunde. Und ihr findet im Übrigen die komplette Themenwelt auch im Heimtierjournal, dass ihr genauso wie auch unser Kindermagazin Zookauf Kids in allen teilnehmenden Zookauf-Fachgeschäften gratis erhaltet. Also schaut gerne mal vorbei. Aber jetzt springen wir hinein direkt in die Themenwelt. Und ich habe schon mal gelesen im Heimtierjournal, es gibt da ja wirklich gewaltige Größenunterschiede zwischen den ganz kleinen und den ganz großen Exemplaren, etwa beim Hund.
Absolut, also das ist wirklich sehr spannend und ich mache ganz gerne das Beispiel Deutsche Dogge Jack Russell. Da ist ein Größenunterschied tatsächlich von einem halben Meter, von 50 Zentimetern und das ist natürlich schon gewaltig, ist natürlich auch die Extreme von dem einen riesengroßen und dem ganz kleinen, aber demzufolge gibt es natürlich auch die verschiedensten und unterschiedlichsten Dinge, auf die man achten muss, wenn ich, je nachdem, was für eine Größe an Vierbeiner ich habe. Also es gibt natürlich Parallelen, gar keine Frage, aber eben auch gewisse Unterschiede und da gehen wir auch näher drauf ein.
Ja, und dann geht es natürlich zunächst mal darum, wann ist groß gleich groß? Wie bestimmt man überhaupt die Größe des
Tieres? Ja, man sagt genau, man teilt also beim Hund teilt man es so ein, dass man irgendwie sagt, also zwischen 35 und 40 Zentimeter ist ein Hund klein, gilt er als kleine Rasse und dann wiegt er bis etwa 10 Kilo und die großen Vertreter, die liegen bei rund 60 bis 70 Zentimeter und die Größe wird nach der sogenannten Widerristhöhe gemessen oder an der Widerristhöhe gemessen und die ist vom Boden bis zur höchsten Erhebung der Schulter. Das ist das Maß und daran wird das eben dann festgemacht.
Mhm. Ja, und bei der Katze ist es dann Ticken schwieriger.
Genau, da sind die Größenunterschiede einfach nicht so gravierend. Also wir haben die größten Katzen sind halt die Vertreter wie norwegische Waldkatze und Maine Coon beispielsweise, die natürlich auch schon einiges an Zentimeter erreichen, also bis zu 40 Zentimeter quasi und die wiegen auch bis zu 12 Kilo. Aber wie gesagt, die Größen darunter sind eben nicht so gravierend unterschiedlich, wie das eben bei den Hunden ist, mit den ganz kleinen Hunden und den ganz großen.
Und dann gibt es natürlich auch ja, in der im Körper des Hundes oder der Katze dann nochmal teils gewaltige Unterschiede. Das betrifft einerseits die Kopfform, auf der anderen Seite natürlich auch die Länge oder Kürze der Beine, die dann eben auch nochmal entscheidend dafür ist, wenn es darum geht, eben auch eine weitere Wegstrecke zurückzulegen.
Genau. Also beim Hund ist das sehr offensichtlich. Also die kleinen Hunde haben meistens ein etwas runderen Schädel und natürlich sind die Beine kürzer, logisch. Und der ganze Körper ist kompakter, als das eben bei den größeren Hunden der Fall ist oder bei großen Hunden. Und demzufolge ist natürlich logisch, wie beim Kinderrad und einem großen Erwachsenenrad, also der kleine Hund muss natürlich mehr laufen und bei gleicher Wegstrecke als eben der große Vierbeiner. Da, wie gesagt, auf all das ist natürlich auch zu achten, je nachdem, was ihr dann eben auch für einen Vierbeiner habt.
Genau, und dann sollte man sich im Vorfeld natürlich auch gut informieren, wenn man sich vielleicht schon ja, auf eine bestimmte Tierart und dann eben eine bestimmte Rasse eben fokussiert hat, dann sollte man natürlich, also Welpen und Kitten sehen immer per se niedlich aus.
Das ist richtig.
Aber dann gilt es natürlich auch zu berücksichtigen, wie sieht die eigene Wohnung aus oder das eigene Haus, habe ich genug Platz für das jeweilige Tier, habe ich dann auch die Voraussetzungen, um dann eben beispielsweise auch den irischen Wolfshund zu beherbergen.
Genau, also ich meine, wir wissen alle, das versteht sich auch von selbst, wer ein Tier anschafft, da gibt es immer, egal ob groß oder klein, also die Informationen vorab gehören einfach dazu und eine gute Überlegung, denn ihr habt dieses Tier ein Tierleben lang oder solltet es zumindest so lange haben. Und gerade bei den großen Vertretern ist es eben so, alle brauchen ein Hundebett, alle brauchen einen Futternapf, alle brauchen entsprechend Bürste, Kamm und Sonstiges, aber eben bei den großen ist eben gerade das Hundebett einfach oder bei den großen Katzen, alles fällt einfach eine Nummer größer aus. Und bei den Katzen kommt natürlich noch der entsprechende große Kratzbaum dazu, der auch eine gewisse Stabilität benötigt, damit es nicht mitsamt des Tieres umfällt. Und natürlich auch bei den großen Tieren, es wird einfach mehr gefressen. Also die Kosten sind natürlich auch größer als bei kleineren Tieren, weil ich eben mehr Futter benötige. Und all das ist zu berücksichtigen, je nachdem, was für ein Tier ich mir anschaffe und in welcher Größenordnung.
Und dann geht es natürlich noch mal so ein bisschen ja, um die Erleichterung im Alltag, auch um das Zusammenleben mit dem Tier. Also wenn man jetzt mit einem großen Hund beispielsweise unterwegs ist, dann ist sicherlich so eine Rampe, so eine Einstiegs- Hilfe für den Kofferraum des Autos dann wirklich wichtig, weil ansonsten tut man sowohl dem Tier als auch dem eigenen Rücken keinen großen Gefallen.
Genau, einfach um die Gelenke zu schonen, macht es einfach Sinn. Wie gesagt, es gibt spezielle Rampen, die du gerade ansprachst. Da kann der Hund einfach prima drauf hochlaufen und dann sich eben in den Kofferraum setzen oder legen. Und ja, das macht einfach, ist gelenkschonend, macht einfach sehr viel Sinn. Und ähnlich, der Dackel ist natürlich auch ein klassisches Beispiel durch den langgezogenen Rücken. Der darf auch keine Treppen laufen. Den kann man aber natürlich tragen im Gegensatz zu einer, jetzt komme ich nochmal auf die deutsche Dogge, aber das macht es irgendwie deutlich im Gegensatz eben dann zu so einem großen Tier.
Ja, und dann kann man natürlich auch entsprechendes Zubehör finden in reichlicher Auswahl. Und da macht es auch auf jeden Fall Sinn, dass man dann immer berücksichtigt, ja, für welches Tier individuell dieses Zubehör, beispielsweise ein Liegeplatz, benötigt wird.
Genau.
Wenn es dann natürlich in andere Bereiche geht, wie eben das Thema Leinen, Geschirre, vor allen Dingen Geschirre, da ist es natürlich dann auch wichtig, möglichst mit dem Tier einfach mal in das Zoofachgeschäft zu gehen und dann eben entsprechend genau passendes Zubehör eben auch zu erwerben.
Ja, absolut. Und auch nochmal hier, wer einen großen Hund hat, der sollte tatsächlich auch überlegen, ob er nicht auch so spezielle orthopädische Hundebetten als Liegeplätze zur Verfügung stellt, denn einfach auch das ist schon von vornherein so ein wenig vorbeugend für Gelenkprobleme und ja.
Ja, und das Thema Kratzbaum hast du eben auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Also das ist natürlich bei großen Katzenrassen wirklich so ein Thema. Einerseits natürlich die Stabilität, die Standfestigkeit des Kratzbaums. Wenn ich da eben wirklich ein recht großes Exemplar zu Hause habe in meiner Wohnung oder in meinem Haus, und dann ist es natürlich auch nochmal ein Thema der Haltbarkeit oder der Langlebigkeit. Also klar, wenn ich da eben ein Tier habe, das eben besonders robust ist und dann ständig die Krallen wetzt, dann kann auch das Sisal schon mal schnell leiden und der Kratzbaum auch schon schnell nicht mehr ansehnlich aussehen.
Genau, also das kommt auch noch dazu. Und wie gesagt, man muss sich überlegen, also diese großen Tiere können, wie gesagt, auch bis zu 12 Kilo, Katzen, ich rede von Katzen jetzt, bis zu 12 Kilo wiegen, und das ist schon ordentlich. Und deswegen muss da auch die Stabilität und Standfestigkeit gegeben sein.
Ja, und ich erinnere mich noch an frühere Zeiten, da hieß es einfach, ja, Futter ist gleich Futter. Also der Hund, der wird schon groß und der wird schon entsprechend wachsen. Dem ist allerdings nicht so, denn es geht natürlich auch um das gesunde Wachstum. Und gerade bei den großen Hunderassen, da kommt es auch sehr stark darauf an, dass man ein ausbalanciertes Nährstoffverhältnis hat.
Genau, unbedingt. Also da, denke ich mal, ist das auch tierarztbegleitend gar nicht sehr zu empfehlen. Denn die dürfen einfach nicht zu schnell wachsen. Denn wenn das der Fall ist, dann kann das wiederum auch sich schlecht auf die Gelenke auswirken. Und dann können da im Zweifels- und im schlimmsten Falle natürlich auch Probleme entstehen, die dann wirklich das Tier das gesamte Leben mit sich trägt. Und deswegen ist die Ernährung und die Art der Ernährung spielt eine unglaublich große Rolle. Gerade auch wie bei den Großen und das Wiegen, dass man einfach sieht, geht der in seiner Entwicklungsphase, geht der im richtigen Tempo mit und gibt es eben da keinerlei Probleme in Richtung zu schnelles Wachstum.
Und da lohnt sich auch ein Besuch in den Zookauffachgeschäften, weil in vielen Zookaufläden gibt es eben auch die Hundewaage, die dann eben entsprechend genutzt werden kann. Das ist eben bedeutend einfacher, wenn der Hund kein Welpe mehr ist und man dann eben auch entsprechend größere Exemplare mal wiegen möchte. Das geht dann zu Hause natürlich dann nicht mehr in der Form. Und da ist eben so eine Hundewaage schon Gold wert. Ja, wir haben schon mal gesagt, gilt natürlich auch Gelenkerkrankungen vorzubeugen. Und dann gibt es natürlich auch viele Verhaltenstipps, die man noch geben kann. Aber es geht eben auch beispielsweise um das Thema Ernährung. Und lasst euch da einfach entsprechend beraten und schaut gerne auch nochmal ins Heimtierjournal rein und informiert euch. Manchmal wirkt das ja so ein bisschen rekordverdächtig, wenn man dann eben auch sich mit den Größenunterschieden beschäftigt und wenn man dann selbst mal überlegt, wie groß ist eigentlich ein Kind in einem bestimmten Alter, wie groß ist dann eben so ein ausgewachsener Hund. Da kann es dann schon mal sein, dass der Hund seine Schnauze dann auf den heimischen Küchentisch legen kann, weil er einfach eine entsprechende Größe erreicht. Also da muss man eben natürlich sich immer auch mit auseinandersetzen, was bedeutet das für das Zusammenleben und was passt dann eben am besten auch zur eigenen Lebenssituation. Ja, und in jeder Ausgabe des Heimtierjournals haben wir eben auch immer flankierend interessante Interviews, Hintergrundinformationen und so auch hier im Heimtier-Podcast und Heimtier-TV. Und du konntest mit einer Buchautorin über das Thema Mehrhundehaltung sprechen.
Genau, eins vorweg, also das Thema Mehrhundehaltung ist auch Thema im Heimtierjournal, im aktuellen. Und ja, ich habe mit der Autorin und der Hundetrainerin Christine Strölein gesprochen und sie hat auch ein Buch zur Mehrhundehaltung rausgegeben, das nennt sich Bunt, aktiv, glücklich, 111 Ideen und Tipps für Mehrhundehalter. Und sie selbst lebt tatsächlich mit 6 Galgos, das sind spanische Windhunde zusammen, also auch ordentliche Größen. Und sie wirkt unglaublich entspannt, unglaublich liebenswert und sie lebt das Ganze so sehr, das kommt auch in diesem Interview raus und da sollten wir jetzt einfach mal reinhören.
Dann tun wir das.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe. Heute dreht sich alles um das Thema Mehrhundehaltung. Das Zusammenleben mit mehreren Hunden bringt sicherlich viel Schönes mit sich und ist zugleich mit einigen Herausforderungen verbunden. Wir wollen heute darüber sprechen, worauf ihr achten solltet, welche Vorteile, aber auch Anforderungen es gibt und wie ein harmonisches Zusammenleben funktioniert. Unsere heutige Expertin könnte für das Thema nicht besser gewählt sein, denn Christine Strölein teilt ihr Leben mit 6 spanischen Windhunden, auch bekannt als Galgos. Sie ist Hundetrainerin und Autorin und gerade ist ihr Ratgeber Bunt aktiv glücklich 111 Ideen und Tipps für Mehrhundehalter veröffentlicht worden. Und den kann ich euch wahrlich nur ans Herz legen, denn der tolle Ratgeber ist gespickt mit einer Vielzahl an praktischen Tipps und nützlichen Anleitungen. Das Buch ist eine echte Inspirationsquelle für jeden, der sich dafür interessiert, auf jeden Fall. Ja, und wenn ihr mehr über die Hundetrainerin und Autorin Christine Strölein erfahren wollt, dann schaut mal im Internet unter Hundepower auf 4 Pfoten, Erlebniszentrum für Mensch und Hund nach. Da findet ihr viele wichtige Infos und vielleicht passt es ja auch von der Entfernung. Christine Strölein lebt in Süddeutschland, aber schaut einfach mal rein, es ist sehr, sehr interessant. Ja, und dann lasst uns einfach mal einsteigen und unseren heutigen Gast begrüßen. Hallo Frau Strölein.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Ja, fangen wir gleich mal an. Was hat Sie inspiriert, ein Buch über die Mehrhundehaltung zu schreiben? Das wäre ja vielleicht für den Anfang mal die perfekte Einstiegsfrage.
Ja, also ich lebe die Mehrhundehaltung halt seit vielen Jahren und ich meine es auch wirklich so, ich lebe das. Und es gibt leider wenig wirklich gute Literatur. Das habe ich immer wieder festgestellt. Ich habe in der Corona-Zeit angefangen, mir so eine kleine Community aufzubauen, weil wir Hundetrainer ja nicht auf dem Platz arbeiten durften. Und habe so viel Zuspruch bekommen einfach von Mehrhundehaltern, die sagen, du bist so praxisnah. Alles, was wir lesen, ist sehr theoretisch und sind irgendwelche Geschichten über Mehrhundehaltung. Aber so dieses praxisnahe, dass man einfach weiß, ich mache das auch mit meinen Hunden. Ich erzähle nicht nur irgendwas, sondern ich setze das auch tatsächlich um. Das ist so eigentlich die Inspiration gewesen, zu sagen, ich muss das mal alles zusammenfassen. So meine ganzen Ideen, alles, was so in meinem Kopf rumschwirrt, alles, was ich mit meinen Hunden tatsächlich erarbeite, lebe, einfach mal in Buchform zu bringen. Und das ist jetzt dabei herausgekommen.
Ja, und wie gesagt, ich habe es mir angeschaut, dass quillt ja förmlich über vor Inspiration. Das ist wirklich toll gemacht und sehr anschaulich. Also wie gesagt, das kann man nur empfehlen. Was ist denn Ihrer Meinung nach, also welche Vorteile und auch Herausforderungen, ich hatte es jetzt eingangs in der Anmoderation gesagt, bestehen denn in der Haltung mit mehreren Hunden und im Vergleich auch dann zu einer Haltung eines einzelnen Tieres?
Also es gibt Vorteile beim Menschen und Herausforderungen beim Hund genauso. Ne? Mhm. Also für Hunde ist es natürlich schon schön. Die leben ja eigentlich gerne in Rudeln. Es gibt immer mal Einzelhunde, die wirklich so lieber für sich sind. Das gibt es schon auch. Also man kann das jetzt nicht per se sagen, aber die meisten Hunde genießen es schon, wenn sie Gesellschaft haben beim Alleinsein oder dann, wenn man rausgeht beim Spielen. Man hat einfach einen Kumpel an seiner Seite. Das ist für viele Hunde schon tatsächlich schön. Auf der anderen Seite gibt es schon auch Hunde, die sind froh, wenn ein zweiter Hund ins Haus kommt, weil die so diese einzelne Aufmerksamkeit gar nicht so halten können und mögen. Also unsichere Hunde, die alleine sind, die finden deswegen das schon toll, wenn ein zweiter kommt, weil die Aufmerksamkeit der Menschen sich so ein bisschen aufteilt und nicht mehr so der ganze Fokus auf einem liegt. Also es kann in der Richtung schon tatsächlich Vorteile haben. Für den Menschen natürlich, weil er unheimlich viel lernen kann. Also wenn ein Mensch gewillt ist, zuzuschauen, zuzuhören, zu beobachten, was unter den Hunden passiert. Man kann für sich selber total viel rausnehmen und auch für sein Training oder den Umgang mit den Hunden, wenn man mehrere Hunde hat. Auf der anderen Seite ist das natürlich genau die Herausforderung. Mehrere Hunde, man hat nur 2 Hände, man muss irgendwo trotzdem alles überblicken. Bei 2 Hunden mag es vielleicht auch noch gehen, aber wenn dann der 3., 4., 5. oder wie in meinem Fall der 6. dazukommt, dann muss man auch einen Überblick haben und da gewisse Strukturen reinbringen, gewisse Regeln einfach auch halten können den Hunden gegenüber. Das ist eine Herausforderung, aber man wächst wahnsinnig als Mensch und als Hundehalter, wenn man mehrere Hunde hat. Es ist auch immer so ein Unterschied, was passiert im Haus, was passiert draußen. Im Haus ist es oft noch einfacher, draußen, wenn Hundebegegnungen sind. Ne?
Ja, klar.
Ist es dann schwierig. Dann kommt die Gruppendynamik dazu. Also ich sage immer, das hält sich mit Sicherheit die Waage. Für mich sind es auf jeden Fall mehr Vorteile, aber so für den normalen Hundebesitzer gibt es viele Vorteile, aber natürlich auch Herausforderungen.
Stellt sich natürlich jetzt so die nächste Frage, gibt es denn so in der Konstellation, in der Gruppenkonstellation, nenne ich es mal, bestimmte Hunderassen oder so Persönlichkeiten, auch Hundepersönlichkeiten, die besonders gut oder auch weniger gut füreinander geeignet sind?
Ja, schon. Also es gibt schon sehr eigenständige Hunderassen, wie jetzt der Akita oder der Shiba Inu, also so wirklich eigenständige, urtypische Hunde. Da gibt es auch mit Sicherheit Ausnahmen, aber die sind schon lieber so für sich alleine. Es gibt Hunde, die automatisch im Rudel leben, eben von ihrer Herkunft her, wie jetzt meine Galgos zum Beispiel, die in Spanien ja wieder beim Jäger leben oder in größerem Verbund gehalten werden. Oder so dieser typische Beagle-Meutehund und so, die genießen das schon. Ausnahmen bestätigen die Regel, auf jeden Fall, aber ja. Und vom Charakter her, wie gesagt, da ist es halt auch sehr unterschiedlich. Also meine Erfahrung zeigt, dass die meisten Hunde es mögen, wenn mehr Hunde da sind. Ja, aber es gibt auch so die Einzelnen, die überflüssig sind.
Ja.
Die sich auch schwer tun, so den Menschen zu teilen. Aber da sind wir dann auch schon bei den Problemen, die man aber ja selber auch teilweise verschuldet. Also wenn ein Hund den Menschen nicht teilen will, steckt da ja auch noch mehr.
Auch wieder was dahinter, ne? Natürlich, ja. Sie nannten gerade schon ihre 6 Galgos. Ich hatte jetzt durch die Recherche dann, also das älteste Tier ist 14 und der jüngste ist 3. Da ist ja auch eine relativ große Spanne drin. Ja, ganz praktisch, wie organisieren Sie denn den Alltag mit Ihren Hunden? Und auch so, dass jeder irgendwie so seine entsprechende Aufmerksamkeit auch bekommt.
Ja, also ist eigentlich recht unterschiedlich, weil wir natürlich den Pensionsbetrieb drumherum haben und ich da auch ein bisschen schauen muss. Aber ich versuche mir immer Quality Time für die Einzelnen auch zu suchen oder die Jungen mal zusammenzufassen, die Alten mal zusammenzufassen. Wir lernen eigentlich von Anfang an, wenn Junge dazukommen, dass die mal Rücksicht nehmen müssen, wenn die alten Hunde dabei sind. Also mein 14-jähriger Pepe, mein Opi, wie ich immer sage, wenn der bei Spaziergängen dabei ist, dann müssen die Jungen einfach ein bisschen zurückstecken, ein bisschen langsamer laufen. Wir müssen mehr Pausen machen. Auf der anderen Seite lernen sie dadurch unheimlich viel, was dieses Sozialverhalten betrifft, ne? Dass man eben Rücksicht nehmen kann. Und dass halt jeder auch andere Bedürfnisse hat. Und wir haben manchmal unseren Wagen dabei, also so einen Hundetrolley. Da ist es dann auch nicht so einfach, wenn der Pepe im Wagen ist. Die anderen müssen ordentlich an der Leine neben diesem Wagen laufen. Das kann man aber alles üben. Ich finde immer wichtig, dass man es gut durchdenkt, dass man gut managt, dass man gut organisiert, dass die Hunde kein Problem damit haben, wenn mal nur 2 von den 6 zum Beispiel spazieren gehen und die anderen zu Hause bleiben oder umgekehrt oder mal nur einer mitgeht oder mal einer alleine bleibt, weil die anderen 5 mitgehen, je nachdem, was wir vorhaben. Also das ist einfach auch eine Trainingssache, dass das für die Hunde selbstverständlich wird, dass wir Menschen einfach sagen, heute ist es so und morgen ist es so. Dass da Rituale natürlich wichtig sind, aber trotzdem es für die Hunde klar ist, ja, dann heute halt mal nicht, heute sind mal die anderen dran. Mhm. Und auch von der Beschäftigung her, natürlich muss ich mit meinen jungen Mädels, also die jüngste ist 3, die nächste ist 4, dann habe ich einen ziemliche Lücke dazwischen, dann geht es mit 9 wieder weiter.
Oh, okay.
Natürlich wollen die ganz andere Dinge machen, teilweise wie die Älteren, aber wenn ich als Mensch da eine klare Linie habe und es einfach gut vorgebe, dann ist es auch für die Hunde tatsächlich kein Problem.
Ja, jetzt die klare Linie, die Struktur, organisiert sein. Wenn jetzt Tierfreunde zu Ihnen kommen und auch darüber nachdenken, sich den ein oder anderen Hund, weiteren Hund anzuschaffen, welche Überlegungen sind da besonders wichtig? Was raten Sie denen?
Also was ich immer rate, ist auf jeden Fall gut zu überlegen, was würde passen. Also ich rate natürlich nie ab von Mehrhundehaltung, weil sonst könnte ich das auch nicht so nach außen leben, wenn ich da sagen würde, nee, das passt für euch nicht. Deswegen einfach gut überlegen. Altersstruktur ist ein wichtiger Punkt. Geschlecht ist natürlich ein wichtiger Punkt. Habe ich eine Hündin, nehme ich eine Hündin dazu oder lieber einen Rüden? Ist derjenige kastriert, der Ersthund, ne? Also oder nicht kastriert, also dass man da einfach gut überlegt, was passt denn schon mal aus der Richtung her und Alter eben, was für ein Alter passt dazu, welche Rasse passt dazu. Ich finde immer schwierig, wenn sich Hunde finden lassen durch nettes Gesicht, durch nette Fotos und die Menschen dann sagen, oh, ist ja süß, den hole ich mir dazu, ohne sich Gedanken zu machen, passt das wirklich mit den Hunden oder dem Hund, der schon da ist. Ich verstehe das immer, ich verliebe mich ja auch ganz oft in irgendwelche Bilder.
Ja klar, aber natürlich.
Sinnvoller wäre es, einfach um einen guten Start auch zu haben, da wirklich sich Gedanken zu machen. gleiche Rassen oder gleiche Rassemerkmale erleichtern vieles, weil man natürlich von der Beschäftigung her in die richtige, also in die gleiche Richtung gehen kann. Man muss sich da nicht für zwei verschiedene Typen verschiedene Sachen überlegen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch viel schneller eine Gruppendynamik nach außen, wie wenn ich einen habe, der gern schnüffelt und einen, der gern mit den Augen sucht. Also da gibt es auch wieder Vor- und Nachteile tatsächlich bei der Zusammensetzung. Ne? Alter, ich finde immer so einem ganz alten Hund einen Welpen vor die Nase zu setzen sehr schwierig. Es sei denn, es ist ein Alter, wo man sagt, da kitzelt der Junge noch so ein bisschen Lebensfreude raus. Das kann ja auch sein.
Also, ja, man natürlich, muss auch klar.
Den Charakter der Hunde natürlich im Blick haben. Aber ich finde immer ganz wichtig, dass man es wirklich durchdenkt. Dass man sich nicht leiden lässt von, ich will jetzt einen neuen Hund und ich gucke einfach, was mir gefällt, sondern dass man es wirklich aus Rücksicht auf den vorhandenen oder die vorhandenen Hunde wirklich gut durchdenkt und guckt, passt das wirklich. Ich selber bin ja Pflegestelle für meine spanischen Galgos. Das heißt, es ist eine super schöne Möglichkeit zu gucken, wenn mal wieder einer bleiben soll, passt das dann. Und es gibt genug Pflegestellen in Deutschland, die auch Deutsche, also es ist ja nicht immer nur Auslandstiere, sondern auch deutsche Hunde haben oder Familien, die ihre Hunde abgeben, wo ich einfach mal vorher kennenlernen kann, wenn man sich da ein bisschen umschaut. Man muss nicht unbedingt direkt adoptieren, sondern man kann ja entweder bei einem Züchter sich gut informieren oder im Tierheim schauen und wirklich gucken, passt die Chemie, passt es zwischen den Hunden, habe ich ein gutes Gefühl? Also einfach nicht so vom Herz lässt man sich immer leiten, aber schon den Kopf irgendwo mit dabei zu haben.
Ja, definitiv. Ansonsten tut man sich wahrscheinlich selber auch keinen Gefallen und den Tieren auch
nicht. Und den
Hunden
halt leider auch.
Genau, genau. Gibt es in so einer Gruppe so typische Konflikte, die so, ja, wo man sagen kann, sowas taucht gerne auf, wenn man einfach mehrere Hunde hält?
Ja, das Thema Ressourcen ist so ein typisches Beispiel. Also Ressource ist ja im Prinzip alles, was dem Hund wichtig ist. Das kann Essen sein, also Leckerli, Futter. Das kann Spielzeug sein, das kann der Mensch sein. Da ist es tatsächlich ganz oft der Mensch. Das können irgendwelche tollen Liegeplätze sein, die strategisch gut in der Wohnung sind. Das kann drinnen anders sein wie draußen. Also das Thema Ressourcen, das, was von Menschen ganz häufig so ein bisschen gesagt wird, der ist eifersüchtig, also Eifersucht gibt es bei Hunden nicht, aber es ist einfach ein Ressourcenthema.
Ja.
Mir ist was wichtig und das ist im anderen vielleicht auch wichtig, also müssen wir uns da ein bisschen ausdeutschen und kappeln, wem jetzt was gehört. Das kann man aber auch, wenn man da von Anfang an ein Auge drauf hat, kann man das auch total gut managen. Wenn wir neue Hunde dazu bekommen, dann gucken wir einfach genau drauf, was passiert, wenn ich Futter in der Hand habe, was passiert, wenn ich mich aufs Sofa setze, was passiert, wenn ich Leckerli-Spiele mache, welcher Hund reagiert wie, wie gehen die Blicke untereinander unter den Hunden hin und her, wird ein Hund steif, also ist tatsächlich ein Problem da und dann kann man gucken, wo setzt man an, um das ganz positiv in schöne neue Wege zu bahnen, also einfach ein gutes Miteinander dann zu finden. Aber das ist tatsächlich so der Hauptgrund, warum es in Mehrhundehaushalten Probleme gibt, weil einfach nicht klar ist, dass der Mensch eigentlich sowas verwaltet oder dass der Mensch einfach dafür zuständig ist. Und das kann man aber tatsächlich gut hinbekommen.
Ja, also dass Sie das wirklich leben, das kommt hier mit jedem Satz, den Sie sprechen, sehr, sehr deutlich rüber. Daher möchte ich Ihnen ganz, ganz, ganz gerne noch eine abschließende Frage dann doch stellen. Gibt es eine besondere Erfahrung in Ihrem Leben, die das zum Ausbruch, sage ich mal, gebracht hat, dass Sie sich für die Mehrhundehaltung entschieden haben?
Ja, eigentlich mein Paco, das war ein schwarzer Mischling, vermutlich Windhundmischling, man weiß es nicht genau, der war auch aus Spanien. Ich habe den aus einem deutschen Tierheim 2006 übernommen und der ist zum einen der Grund, warum ich überhaupt Hundetrainer geworden bin und weil er sehr schwierig war, das war so ein Wanderpokal, aber durch ihn bin ich auf die spanischen Galgos gekommen. Ich wollte wissen, weil er so schwierig war, er hat meinen Vater gebissen, er hat meinen Bruder gebissen, er war am Anfang echt auch mit Hunden schwierig, also ich bin im Prinzip die 5. Stelle gewesen, wo er gelandet ist. Bis zu seinem Tod 2020 war der beste Hund, den man sich vorstellen kann.
Oh, wie schön.
Aber ich wollte gerade am Anfang wissen, warum ist er so, wie er ist? Ne? Was ist seine Geschichte? Und habe dann einfach mal ein bisschen nachgelesen, was so in Spanien mit den Straßenhunden passiert und bin da auf das Schicksal der Galgos tatsächlich aufmerksam geworden. Habe mir dann überlegt, okay, einen zweiten Hund dazu. Damals war ich mir sehr unsicher, klappt das überhaupt mit ihm? Kann ich das schaffen? Ich habe da die Hundetrainerausbildung erst angefangen, war noch in einem anderen Job und bin dann auf die Idee gekommen, ich biete mich als Pflegestelle an. Weil Pflegestelle heißt ja zum einen, erstmal hat man einen zweiten Hund oder einen Hund dazu, aber man kann ihn ja weitervermitteln. Also es ist ja nicht so dieses fixe, ich adoptiere jetzt einen Hund und dann ist der da, sondern ich bin Pflegestelle. Dann war der erste Pflegehund nach wenigen Wochen vermittelt. Dann kam der zweite Pflegehund, der ist dann geblieben. Meine Donna, die auch leider schon gestorben ist, die kam 2008 dazu. Und dann, gut, dann war mein Gedanke, okay, die zwei sind es jetzt. Dann kam irgendwann der dritte Pflegehund. Das ist jetzt mein Opi, der Pepe, der geblieben ist, einfach weil er passt, zu uns gepasst hat, weil er einfach ein toller Kerl ist. Der hat es auch nicht leicht gehabt. Der ist eine Flaschenaufzucht. Der ist mit 2 Tagen schon im Tierheim gelandet. Also auch da konnte ich wahnsinnig viel lernen, einfach für mich und für meine Arbeit, für mein jetziges, für meine Expertise als Mehrunterhaltung konnte ich da auch unheimlich viel lernen. Danach habe ich relativ viel vermitteln können. Inzwischen habe ich Pflegehund 42 bei mir. Also ich bin da auch voll dabei, um diesen Hunden, die da in Spanien einfach keine Chance haben, irgendwie den Schritt in eine neue Zukunft zu ebnen. Und ja, und dann, wenn man Pflegestelle ist, bleiben halt dann auch tatsächlich immer mal Hunde hängen, die nicht vermittelbar sind. Also meine Bayana, meine Jüngste, die ist geblieben, weil sie einfach zucker süß ist. Aber die anderen, die geblieben sind, waren in dem Moment nicht vermittelbar, weil zu ängstlich oder bissig oder sonst was. Und es hat sich alles gegeben. Ich habe eine tolle Truppe beieinander, muss ich sagen. Aber waren halt so für mich nicht vermittelbar zu einer anderen Familie. Und deswegen sind es dann tatsächlich inzwischen 6 Hunde. Wenn man einen Pflegehund aufnimmt, weiß man nie, kann man den gut vermitteln. Also ich bin halt da auch sehr verantwortlich als Pflegestelle.
Natürlich, ja.
Nicht mehr, weil eine Anfrage kommt, sondern es muss für mich passen. Deswegen sage ich immer aktuell 6 mit Pflegehund 7 gerade. Wie sich das mal entwickelt, in welche Richtung, schauen wir. Aber tatsächlich war das damals der Auslöser für die Mehrhundehaltung, dass ich gelesen habe, wie es den Hunden da in Spanien geht und dass händeringend Menschen gesucht werden, die erstmal den Hund auffangen, erstmal irgendwo wieder in eine Bahn lenken. Und ja, das ist lange her. Wie gesagt, im Moment habe ich Pflegehund 42 und es wird nicht der letzte gewesen sein.
Es ist wirklich toll, was Sie da erzählen. Also da kann man nur Chapeau, ja, viel Anerkennung für sagen, denn für die Hunde sind Sie wahrscheinlich der größte Gewinn Ihres Lebens, des Hundes und natürlich auch letztendlich für Sie natürlich auch. Wie gesagt, dass Sie das leben, kommt mit jedem Satz hier rüber. Und ich kann Ihnen wirklich nur von Herzen alles Gute auch und viel Erfolg für all das Weitere, was da noch folgen möge, wünschen. Und ja, Sie haben uns hier wirklich wertvolle Einblicke und Tipps gegeben und ich denke mal, dass da waren einige tolle Infos dabei, die sicherlich für jeden, der sich auch für die Mehrhundehaltung interessiert, ganz bestimmt damit was anfangen kann. Und wie gesagt, er kann auch gerne nochmal auf Hundepower, auf 4 Pfoten, Erlebniszentrum für Mensch und Hund. Schaut da einmal nach und wenn ihr Fragen habt, ich denke, Christine Strölein wird alles sehr, sehr gern beantworten. Ja, Ihnen danke ich auf jeden Fall sehr. Wie gesagt, wünsche Ihnen alles Gute und ich danke euch natürlich auch, dass ihr hier dabei gewesen seid und wünsche allen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, ein spannendes Interview und ich kann nur bestätigen, sie wirkt sehr entspannt mit sich und dem Leben mit mehreren Hunden auf jeden Fall im Reinen. Dementsprechend hat sie dann offenbar viele ihrer Tipps aus eigener Erfahrung entwickelt und ihr könnt dann sicherlich auch mehr an Gelassenheit und Entspanntheit entwickeln, selbst wenn ihr vielleicht nicht 6 Tiere habt, sondern 2 oder 3. Das ist ja auch schon eine Herausforderung.
6 ist schon eine Menge, aber 2 vielleicht auch 3 ist natürlich auch schon viel Zeug.
Genau, also schaut euch gerne auch den Ratgeber mal an und blättert mal durch. Den gibt es eben auch entsprechend im gut sortierten Buchhandel. Ja, kommen wir zu einer tollen Aktion. Wir haben in dieser Ausgabe des Heimtierjournals 2 Gewinnspiele für euch und da gibt es tolle Preise zu gewinnen. Erstmal ja, einen praktischen Begleiter für unterwegs und dann noch etwas im Bereich der Reisen.
Genau, also wir haben zum einen, verlosen wir gemeinsam mit Hunter 6 Umhänge-Snackbeutel Alva in verschiedenen Farben. Und diese Umhängebeutel, diese Snackbeutel, die sind echte Allrounder, denn die sind nicht nur zu 100% aus recycelten Materialien bestehen die, sondern die kann man praktischerweise auch an dem Gürtel befestigen und ja, sehr hochwertig und ja, für unterwegs einfach nur ideal. Also 6 Stück verlosen wir, ihr könnt also mitmachen.
Genau, und wenn man ganz viel Glück hat, dann kann man den Preis direkt mitnehmen auf eine Reise, denn wir verlosen auch eine tolle Reise.
Ein toller Übergang, Stefan, tatsächlich, denn wir verlosen einen Wochenende. Eine Reise für 2 Personen, für 2 Tage nach Österreich, genauer gesagt ins Mölltal in Kärnten. Und da geht es dann ins idyllische Naturchaletdorf Landgut Moserhof. Und die sind tatsächlich von Kopf bis Fuß auf Hunde eingestellt. Also die erwarten euch mit eurem Vierbeiner. Ihr wohnt in einem Chalet, das ist umzäunt, also der Hund kann auch nicht groß weglaufen, also der ist sicher. Und ja, ihr seid umgeben von Bergen, von Wäldern, von Teichen und habt einen Hundebadestrand, ihr habt einen Hundespielplatz. Und es gibt jede Menge, auch für euch, es gibt tolle Saunabereiche. Und ja, lasst euch überraschen. Ihr könnt mitmachen im Heimtierjournal oder auch auf zookauf.de findet ihr das Gewinnspiel dazu. Und ja, auch dafür drücken wir euch die Daumen. 2 Tage Mölltal in Kärnten wäre doch mal was.
Genau, beide Daumen gedrückt. Und wir hoffen, ihr könnt dann schon bald sowohl ins Mölltal als auch vielleicht einen der tollen Hunter-Snackbeutel eben in Empfang nehmen. Ja, wir haben natürlich auch immer mal wieder das Thema Tierschutz bei Zookauf hier im Heimtier-Podcast und Heimtier-TV gehabt in den vergangenen Jahren. Und auch in diesem Jahr gibt es laufende Aktionen das ganze Jahr über. Aber es gibt eben auch noch mal eine spezielle Aktion in der Vorweihnachtszeit, und zwar vom 30.11. bis 31.12. Und da werden eben Spenden für den Tierschutz, für den örtlichen Tierschutz, für Tierheime, Auffangstationen oder eben auch andere Institutionen und Vereine gesammelt, mit denen die Zookauf-Fachgeschäfte vor Ort zusammenarbeiten. Und das macht Zookauf eben in Zusammenarbeit mit verschiedenen Herstellern, die dann auch Futter zur Verfügung stellen. Und ihr könnt auf vielfältige Weise mithelfen. Zum einen könnt ihr die Spendenboxen in den Zookauf-Fachgeschäften befüllen und diese Spenden kommen dann den örtlichen Tierheimen zugute. Zum anderen könnt ihr beispielsweise auch Artikel einkaufen, die auf zookauf.de auf Wunschlisten sich befinden. Und ja, die Tierheime, die örtlichen, können dann eben die Wunschlisten selbst anlegen, können die Produkte dort hinterlegen, die sie dringend benötigen. Und das ist natürlich gut, weil dann eben auch passgenau Hilfe in den Fachgeschäften bzw. Hilfe in den Tierheimen über die Fachgeschäfte eben eintrifft. Und diese Aktion wird eben von der Systemzentrale von Zookauf, aber eben auch von den örtlichen Fachgeschäften mit unterstützt. Und wir finden, das ist wirklich eine begrüßenswerte und unterstützenswerte Aktion.
Absolut, dem ist gar nichts hinzuzufügen. Und ihr könnt das Ganze auch nochmal nachlesen im Heimtierjournal selbst. Da haben wir auch nochmal einen Bericht dazu, das die ganze Aktion nochmal erklärt.
Genau. Jetzt habe ich schon viel zu viel alleine erzählt, deswegen lasse ich dir jetzt den Vortritt beim Tierpark Reuschenberg, denn Zookauf hat auch viele tolle Kooperationen und seit kurzem gibt es auch eine Kooperation mit einem örtlichen Tierpark in Leverkusen.
Genau, das ist der Tierpark Reuschenberg in Leverkusen und Zookauf ist hier Sponsor, also der Goldpartner des Tierparks. Und der Tierpark Leverkusen oder der Tierpark Reuschenberg in Leverkusen, der beherbergt rund 300 Tierarten. Und die könnt ihr euch alle anschauen. Also ihr könnt durch diesen Wildpark gehen. Es ist wirklich toll, auch für Kinder. Ihr könnt Stachelschweine sehen, ihr könnt Rehe sehen, ihr könnt die Ziegen füttern. Also es ist alles dabei. Und es ist ein kleiner Obolus zu leisten beim Eintritt. Und während ihr da seid, wie gesagt, könnt ihr das alles sehen. Es gibt Spielplätze für die Kinder. Und ja, an den Kassenbereichen werden Flyer ausgelegt sein von Zookauf. Da wird auch nochmal darauf hingewiesen, auf die Tierschutzaktion. Und mit diesem Flyer könnt ihr auch, der Tierpark Reuschenberg befindet sich im Rheinland und deswegen haben wir die angrenzenden Zoofachmärkte Leverkusen, Wermelskirchen und Langenfeld eben stehen quasi bereit. Da sind entsprechende Plakate hängen aus, die auch nochmal auf die Tierschutzaktion im Tierpark Reuschenberg hinweisen. Und ihr könnt mit diesen Flyern, die im Tierpark Reuschenberg ausliegen, eben vor Ort in die Märkte gehen, in Langenfeld, Leverkusen und Wermelskirchen und könnt tolle Rabattaktionen, aber auch ein tolles Spielzeug von Trixi gratis bekommen.
Dann ja, lohnt sich auf jeden Fall der Besuch in mehrfacher Hinsicht. Und ja, mich interessieren natürlich insbesondere die Stachelschweine.
Also die sind toll, die sind wirklich toll. Und für kleine Kinder gibt es Sichtfenster. Also man muss sie nicht hochheben, sondern die können wirklich diese Stachelschweine direkt durchs Sichtfenster anschauen. Und das ist wirklich süß, wenn die sich da entweder liegen oder sich die Stacheln aufstellend durchs Gehege laufen. Also wirklich eine tolle Sache. Und diesen Tierpark gibt es schon seit ewigen Jahren. Und wie gesagt, großes Engagement der Leute, die da arbeiten.
Umso wichtiger natürlich auch die Unterstützung, damit dauerhaft eben auch solche Tierparks weiterhin geöffnet sein können, weiterhin instand gehalten werden können, weil es natürlich auch immer ein großer finanzieller Aufwand und umso schöner, dass dann Zookauf auch den Tierpark unterstützt und natürlich auch dadurch indirekt den Nachwuchs direkt an die Tierhaltung und auch eine artgerechte Tierhaltung heranführt, weil da geht es natürlich nicht nur um Heimtiere, sondern eben auch um Wildtiere und es lohnt sich auf jeden Fall mal dort vorbeizuschauen. Das war's für heute, für unsere heutige Ausgabe.
Ging wieder alles sehr schnell.
Aber wenn ihr nochmal in Ruhe schauen wollt und nachlesen wollt, dann könnt ihr das natürlich im Heimtierjournal gerne tun. Und ja, wir wünschen euch auf jeden Fall eine weiterhin schöne Herbstzeit. Ob ihr jetzt beispielsweise die Herbstzeit mit dem Besuch im Tierpark verbindet oder es euch zu Hause kuschelig und gemütlich einrichtet. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ja, auch da kann ich mich nur anschließen. Schönen Herbst und kommt gut durch die ungemütliche Zeit.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.